Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Regen wäre jetzt ganz gut. Viel Regen. Und zwar in den Waldbrandgebieten. Denn die Feuerwehr allein wird die Glut erstmal nicht löschen können. Nicht in der sächsischen und böhmischen Schweiz und auch nicht im südlichen Brandenburg bei Falkenberg. Das Feuer dort ist zwar unter Kontrolle, aber noch längst nicht aus. RBB-Reporterin Josefine Jahn hat sich vor Ort umgeschaut.
Es ist Ruhe eingekehrt in und um Falkenberg. Die 4 Löschhubschrauber der Bundeswehr sind abgezogen worden. In den vergangenen Tagen haben sie geholfen, die vom Brand betroffene Fläche zu löschen. Von zwischendurch 850 Hektar sind derzeit noch 500 betroffen. Hier werden Glutnester von den Bodeneinsatzkräften weiterhin mit dem Wasser bekämpft. Die vor 2 Tagen vom Landkreis Elbe-Elster ausgerufene Großschadenslage könne aber noch nicht wieder aufgehoben werden, erklärt Landrat Christian Heinrich Jaschinski.
Also Entwarnung können wir noch nicht geben. Wir haben den Brand unter Kontrolle und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber es hängt von vielen Parametern ab. Zum einen das Wetter. Immer wieder sind es die aufböenden Winde, die dann die Lage verschärfen können. Und das innerhalb kürzester Zeit. Und diese Erfahrung mussten wir ja leider machen. Und deswegen bitte sorgsam noch mit der Situation umgehen.
Anwohner sollten also nach wie vor, je nach Richtung, aus der Wind kommt, Fenster und Türen geschlossen halten. Vor Ort sind derzeit 360 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Bundesland, die sich hier gut aufgenommen fühlen. Organisatorisch laufe alles gut. Jeder wisse genau, wo er wann zu sein hat. Und auch die Anwohner würden sich erkenntlich zeigen, sagt Peter Oberender, Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Falkenberg-Elster.
Die Leute kommen alle herfragen, was brauchen wir, was können wir noch geben. Wir haben von Pfirsichen bis Kaffee, wir kriegen Getränke, Brötchen, Würstchen, die Leute liefern uns eigentlich alles.
Weiterhin beschäftigt die Feuerwehrleute neben den Einflüssen durch das Wetter die Munition, die an einigen Stellen im Brandgebiet im Boden liegt.
Im südlichen Bereich entlang der 183 gibt es jetzt noch Festlegungen aufgrund eines Kampfmittelfundes, sodass man dort die Taktik wieder neu anpassen muss und das wird dann in den nächsten Stunden entschieden,
sagt Landrat Heinrich Jaschinski. Dennoch überwiegt mittlerweile die Zuversicht, in den nächsten 1,5 bis 2 Wochen den Brand vollständig gelöscht zu haben.
Ganz gute Nachrichten also aus Elbe-Elster. Josefine Jahn informierte. Bauabschnitt 16 ist ja in Arbeit. Die Verlängerung der Berliner Stadtautobahn A100 vom Dreieck Neukölln bis zur Elsenbrücke. Und es soll noch weitergehen. Der Abschnitt 17 soll nach Vorstellung des Bundes eines fernen Tages einmal bis zur Storkower Straße führen. Doch um diesen Abschnitt wird erbittert gestritten, wie über den gesamten Ausbau der A100 übrigens. Jetzt deutet sich an, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will die Planung für Abschnitt 17 verzögern. Landespolitikreporterin Franziska Hoppen mit den Details.
Mehrere Bürgerinitiativen sind gegen den Autobahnausbau vom Treptower Park bis zur Storkower Straße. Ein millionenschweres Mammutprojekt, das den Verkehr unter dem Ostkreuz über das Ringcenter hinweg quer durch den dicht besiedelsten Bezirk der Stadt führen könnte. Und sie haben Teile der Berliner Politik im Rücken. Linke und Grüne sind strikt gegen den Ausbau. Seit dem letzten Parteitag auch eine Mehrheit der SPD. Sie alle wurden von der Ausschreibung der Planung durch den Bund überrascht. Die Bezirksbürgermeisterin für Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann von den Grünen, findet klare Worte.
Die Menschen fordern politisch in der Stadt ein, dass sie sicherer mit dem Fahrrad und zu Fuß und mit der Bahn durch die Stadt kommen müssen. Sie wollen weniger Autoverkehr in ihren Kiezen. Sie wollen statt der Betonwüste grüne Oasen. Da gehört eine Autobahn nicht rein.
Und deshalb bereitet sich der Bezirk auch darauf vor, den Ausbau der A100 möglicherweise hinauszuzögern. Weil ein Großteil der Verlängerung über bezirkseigene Flächen laufen würde, kann der Bezirk auch seine Bedürfnisse mit in die Planung einbringen. Etwa über Einwendungen zum Projekt, die das Bundesfernstraßenamt bei seiner Planungsentscheidung ordnungsgemäß berücksichtigen müsste. Das sagt Rolf-Dieter Bohm, Leiter des Rechtsamtes des Bezirks.
Und je besser vorbereitet, je gründlicher ausgearbeitet, je gewichtiger unsere Argumente sind, umso schwieriger wird es. Ultima Ratio wäre, ist es so schwierig, dass das Fernstraßenamt sagt, wir können die Autobahn nicht genehmigen.
Um die Beteiligung des Bezirks vorzubereiten, soll demnächst eine neue Arbeitsgruppe tagen. Die könnte zum Beispiel nochmal die Kartierung des Bezirks unter die Lupe nehmen und sie auf Fauna-Flora-Habitate untersuchen, also Gebiete, die nach EU-Recht geschützt werden müssten.
An sowas ist schon mal eine Autobahnplanung fast gescheitert, betraf die Westumfahrung Halle. Die musste dann nochmal ganz neu geplant werden.
Der Bezirk will nun stichfeste Einwendungen ausarbeiten, so Bohm. Seine Vermutung? Bis die Bagger kommen, könnte es Mitte der 2030er sein. Aus Sicht der CDU könnte es allerdings gar nicht schnell genug gehen. Sie findet, der Weiterbau werde den Verkehr entlasten, zu weniger Stau, weniger Lärm und Luftverschmutzung führen. Mit Ausgleichsflächen wie Rasen oder mit Baumpflanzungen und Solardächern parallel zur Fahrbahn ließe sich die A100 womöglich sogar zur grünsten Schnellstraße Deutschlands entwickeln, so die CDU.
Streit also um die weitere A100-Verlängerung, Franziska Hoppen berichtete. Gazprom drosselt das Gas für Europa. Die Frage, wo wir nun Energie sparen können müssen, stellt sich jeden Tag immer dringlicher. Auch bei den romantisch anmutenden Gaslaternen in Berlin natürlich. Knapp 23.000 beleuchten die Stadt weiterhin, aber das Land möchte sie größtenteils loswerden. Warum das so ist und wie umweltschädlich der Weiterbetrieb der Gaslaternen bleibt, das fasst rbb24-Inforadio-Reporter Markus Latton zusammen.
Seit 1826 beleuchten Gaslaternen die Straßen Berlins. Anfangs nur unter den Linden, später in der ganzen Stadt. Zu Hochzeiten strahlten knapp 44.000 von ihnen. Mittlerweile ist der Bestand auf knapp 23.000 geschrumpft. Der Rest wurde nach und nach auf LED-Lampen umgerüstet. Die verbliebenen Gaslaternen fressen viel Energie. Eine vierflammige Gasleuchte verursacht Betriebskosten von 460 Euro pro Jahr. Eine vergleichbare Elektroleuchte kostet hingegen nur 44 Euro. Mit dem Gasverbrauch einer alten Laterne könnte man, anders gesagt, eine Single-Wohnung von 30 Quadratmetern ein Jahr lang mit Heizung und Warmwasser versorgen. Knapp 20.000 Tonnen CO2 werden jährlich durch den Betrieb der Laternen freigesetzt. 3.000 Gaslaternen stehen unter Denkmalschutz. Alle übrigen sollen durch elektrische Beleuchtung ersetzt werden. Besondere Probleme bereiten der Stadt 1.400 Gaslaternen, die ununterbrochen brennen und nicht abgestellt werden können. Ursachen sind automatische Zünder, die nicht ohne weiteres ausgewechselt werden können. Nur wenige Werkstätten sind in der Lage, diese Reparaturen vorzunehmen. Die Beschaffung von Ersatzteilen gestaltet sich schwierig. Die vorübergehende Instandsetzung der dauerbrennenden Laternen wird laut Senat mehrere Monate in Anspruch nehmen. Nicht alle in der Stadt sind damit einverstanden, die Gaslaternen komplett in den Ruhestand zu schicken. Der Verein Gaslichtkultur hat sich nach eigener Darstellung erfolgreich für die Erhaltung von knapp 3.000 denkmalgeschützten Lichtern eingesetzt. Um auch hier Gas einzusparen, schlägt der Verein vor, den Verbrauch um 25% zu drosseln und das Problem der Tagbrenner zu beseitigen.
Debatte um die Zukunft der Berliner Gaslaternen in Zeiten der Energienot. Der Überblick von Markus Latton. In Berlin sind die Unterkünfte für geflüchtete Menschen knapp. Weniger als 200 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften seien noch frei, sagt Sozialsenatorin Katja Kipping. Sie kritisiert zugleich, dass derzeit andere Bundesländer weniger Asylsuchende aufnehmen, als das vorgesehen ist. Kipping hat daher entschieden, in Berlin die erste Stufe des Notfallplans für die Unterbringung zu aktivieren. Was das bedeutet, das erklärt Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Bisher war das große Zelt des Deutschen Roten Kreuzes in Tegel ein Puffer. Nun, da die erste Stufe des Notfallplans greift, sollen die 900 Plätze dort als Unterkünfte für Geflüchtete hergerichtet werden. Sozialsenatorin Katja Kipping.
Das Zelt steht schon in Tegel. Die letzten Schritte der Einrichtung brauchen eine Vorlaufzeit von 24 Stunden. Wir waren immer sehr froh, dass man diese Option hat. Gleichwohl, es ist nicht der Unterbringungsplatz, den wir gerne hätten.
Doch die Plätze werden laut der Senatorin gebraucht. Die Zahl der Geflüchteten, die Asyl suchen, steige. Sie kommen unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Moldawien und Georgien. Kipping rechnet vor, in den letzten 10 Arbeitstagen seien 712 Asylsuchende im Ankunftszentrum in Reinickendorf angekommen. 215 von ihnen seien in andere Bundesländer gegangen, 495 in Berlin geblieben. Weit mehr, als es dem 5,2% Anteil entspricht, den das bundesweite Easy-Verteilsystem nach dem Königsteiner Schlüssel für Berlin vorsieht. Denn andere Bundesländer hätten sich daraus zurückgezogen, so Kipping, und das damit begründet, dass sie mit der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge stark belastet seien. Die Senatorin kritisiert, dass viele Bundesländer ausscheren.
Das können wir ja sehen, dass Bundesländer, die bisher deutlich weniger aufgenommen haben, als sie nach Königsteiner Schlüssel Misten, schon seit längerem gesperrt sind. Das ist dann nicht mehr transparent.
Kipping fordert die Bundesländer daher auf, zum Verteilsystem zurückzukehren. Berlin wiederum habe viel getan, um zusätzliche Unterkunftsplätze zu schaffen.
Das Akquise-Team hat über 50 Objekte detailgeprüft und bei mehreren auch große Fortschritte gemacht. Aber bis so ein Objekt an den Start gehen kann, sind nicht nur harte Verhandlungen zu führen, weil wir ja auch wirtschaften müssen als Land Berlin, sondern sind auch die verschiedensten Genehmigungen einzuholen.
Tobias Bauschke, sozialpolitischer Sprecher der oppositionellen FDP-Fraktion im Berlin, Berliner Abgeordnetenhaus findet allerdings, Kipping hätte schneller vorankommen müssen.
Das Verhalten von Katja Kipping zeigt, dass sie eigentlich das letzte halbe Jahr wenig getan hat. Wir hatten im Januar mal den Tiefstand, was freie Plätze anging, aber man hätte jetzt ein halbes Jahr durchaus versuchen können, Möglichkeiten zu schaffen.
Laut der Senatorin sollen am 1. August 385 Plätze in einer modularen Unterkunft in Lichtenberg dazukommen, die allerdings schnell belegt sein dürften. Wird auch die zweite Stufe des Notfallplans aktiviert und damit die Gefahrenlage festgestellt, können laut Kipping Unterkünfte schneller an den Start gehen, um Obdachlosigkeit zu vermeiden, auch wenn noch Vertragsfragen offen sind. Ein Schritt, der für das Land Berlin wahrscheinlich ist.
Zu viele Geflüchtete also in Berlin, Kirsten Buchmann informierte. Polizeieinsätze zu dokumentieren ist mitunter eine schwierige Angelegenheit. Denn wie soll man Entscheidungen, die in Sekundenbruchteilen gefällt werden müssen, rechtssicher hinterlegen? Eine Lösung sind Bodycams, also kleine Videokameras, die ein Beamter an der Uniform trägt. Ein Test hat jetzt bei der Brandenburger Polizei begonnen, und zwar vor dem Innenministerium in Potsdam. Und RBB-Reporterin Sabine Löprig war dabei.
Die Bodycam kommt jetzt in einer Testphase bei Streifen der Polizeiinspektion Potsdam zum Einsatz. Zum Schutz der Polizistinnen und Polizisten, sagt Innenminister Stübgen.
Leider haben wir die Situation, dass Angriffe gegenüber Polizisten seit Jahren zunehmen und ich fürchte auch noch in Zukunft weiter zunehmen werden. Das zweite ist die Deeskalation. Alle Bundesländer, die das anwenden in Deutschland bisher, aber auch andere Länder, die das anwenden, können mitteilen, dass zu ca. 80% die Androhung bzw. das Anschalten zu einer Deeskalation einer schwierigen, kritischen Situation führt.
Auch in Berlin hat man nach einer Testphase mit Geräten verschiedener Hersteller eine positive Bilanz gezogen. Dass man in Brandenburg erst jetzt die Erprobung startet, liegt unter anderem daran, dass die rechtliche Grundlage mit dem novellierten Polizeigesetz erst 2019 geschaffen wurde. Außerdem habe man eng bei der Vorbereitung des Pilotprojekts mit der Datenschutzbeauftragten zusammengearbeitet, so Polizeipräsident Oliver Stepin.
Unsere Grundinteressen, dass wir einen Mehrwert darin sehen, dass wir tatsächlich sagen, hier können wir den Schutz für unsere Einsatzkräfte erhöhen, den sehen wir. Und die Anforderungen des Datenschutzes sind so, wie sie sind. Und als Polizei sind wir, glaube ich, gut beraten, diesen Rechnung zu tragen.
Die Gewerkschaft der Polizei Brandenburg GdP begrüßt das Pilotprojekt und hofft, dass nach Abschluss genügend Geld vorhanden ist, um die Bodycams flächendeckend bei Brandenburgs Polizei einzusetzen.
Jetzt also die Bodycam-Testphase in Potsdam. Von dort berichtete Sabine Löbrig. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch als Podcast.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.